A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner.
So, herzlich willkommen. Alexander hier in Nürnberg. Natürlich haben wir viel Gegenlicht, aber wir wollten den Blick einfach mal nochmal kurz mit abbilden, dass unsere Viewer von dem Podcast einfach mal sehen, wo wir uns treffen. Weil letztes Mal waren wir ja, wo waren wir?
In Weiden, im Max-Rieger-Park. Genau. Heute haben wir den Blick über die Altstadt von Nürnberg. Sie sehen, also wir entführen Sie für unsere Vorlesungen immer an die besten Orte, die wir so in Bayern finden können.
So ist es, genau. Und damals war es schön warm und jetzt ist es
schön kalt.
Bitterkalt.
Bitterkalt.
Das ist prima. Genau. Und nachdem wir das Gegenlicht hier haben, suchen wir mal ein schönes Plätzchen, wo wir das so machen können, dass unsere Zuschauer und Hörer, Zuschauerinnen und Hörerinnen dann auch irgendwas von uns mitkriegen.
Genau, richtig. Bis gleich. Bleibt dran.
So, jetzt sind wir da. Schöneres Eckchen. Wärmer ist es auch nicht geworden, gell?
Nee, wärmer nicht, aber dafür nicht die Sonne bei euch in der Kamera, sondern wir haben die Sonne im Gesicht und lassen uns davon anlächeln.
Genau, die analoge Sonne.
Bringt uns zum digitalen Thema.
Ja, prima. Da bin ich mal gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast zum Thema Digitalisierung und Ethik. Das war doch unser Thema, oder?
Das war unser großes Thema heute. Die grundsätzliche Frage wird natürlich erstmal sein, warum müssen wir uns mit einer Ethik in der Digitalisierung auseinandersetzen, wenn wir doch so viele positive Vorteile aus der Digitalisierung herausnehmen? Denken wir an 5G in der Medizintechnik, denken wir an die ganzen digitalen Apps, die wir nutzen können, an Reisebuchungen und dergleichen. Wir werden unterhalten, wir kriegen doch alles mit, wir können uns vernetzen in den ganzen Globus. Werte wie Freundschaften aufrechterhalten, warum brauchen wir dann überhaupt eine Wertediskussion in der Digitalisierung?
Ja, da, du hast ja den Nagel schon auf den Kopf getroffen, wir können eigentlich das Gespräch hier gleich abbrechen und gehen einfach über ins Evangelizing, wie es so schön heißt. Also die Großen laufen rum und sprechen von den Segnungen der Digitalisierung, die es natürlich zweifelsohne auch gibt.
Klar. Aber sonst wäre ja nicht einmal mehr das Video möglich.
So ist es, das würde angehen, das ist ja auch genau. Aber im Ernst, die Frage nach der Ethik stellt sich immer, wenn wir disruptive Elemente haben, aufgrund von einer neuen Technologie. Also was wir jetzt ja machen, ist eine Technikfolgenabschätzung. Das versuchen wir da im Endeffekt zu machen und zu überlegen. Das ist ja auch die Aufgabe von der Ethik. Was macht denn das mit uns und passt es denn in den normativen Rahmen, den wir uns schon gegeben haben? Und wenn wir da keine Ethik reinbringen würden, keine Ethikfragen stellen würden, dann wären wir ziemlich kurz gesprungen und müssten irgendwann bemerken, aha, das hat sich alles in irgendeine Richtung entwickelt, wahrscheinlich in die, wo man am meisten Euros und Dollars damit machen kann, aber wollen wir denn so leben? Also im Endeffekt ist es die Frage, wie wollen wir leben?
So, das wäre nämlich jetzt gleich mein Statement gewesen, dass wir sagen, jedes Unternehmen, das im Bereich der Digitalisierung arbeitet, Einzubringer sein und irgendwas liefern, weil es uns damit besser geht, ja, weil wir uns vernetzen können, weil wir uns tracken können, weil wir Herzschrittmacher am Armband tragen können, sondern die wollen eigentlich nur eins. Kannst du dir raten, was die von uns wollen?
Unser Leben besser machen.
Natürlich, und zwar indem wir viele Informationen, viele Daten von uns hergeben, mit denen die noch mehr Geld verdienen können, um die nutzen zu dürfen. Also geht es bloß ums Geld, ist also die Wertdiskussion wieder eine reine monetäre Wertdiskussion in der Digitalisierung?
Ja gut, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, der eigentlich der wesentliche ist, die Datensammelei. Da haben wir ja eine besondere Situation mittlerweile, also Daten zu speichern wird immer billiger, das heißt die Kapazitäten steigen ja laufend, die Rechenleistung steigt laufend und im Endeffekt habe ich da degressive Kosten, also es wird einfach immer billiger, ganz große Datenmengen zu speichern. Und was kann ich jetzt mit so ganz großen Datenmengen machen? Ja gut, da sind wir in der Statistik, da können wir Korrelationen herstellen, da können wir Muster erkennen. Aus diesen Mustern kann man dann mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit bestimmte Dinge ableiten, die man dann auch monetarisieren kann, also wo ich Geld damit verdienen kann, schlicht und ergreifend. Wir sehen das ja alles im Marketingbereich vor allem. Die Geschichte am heißesten. meisten Geld verdienen kann. Nicht umsonst ist ja Google auch so groß geworden von Anfang an. Aber da kommt dann auch die Frage, ja, was sollen wir eigentlich an Daten über uns speichern lassen? Warum sollen wir nicht speichern lassen oder warum vielleicht auch nicht? Also diese Frage, warum sollten wir etwas nicht machen, das ist, glaube ich, die entscheidende. Weil wenn ich Geld verdienen will, ist natürlich klar, ich will alles, was ich kommen kann. Das weiß ich vielleicht jetzt noch nicht, aber deswegen habe ich ja auch als Unternehmen den maximalen Anreiz, Daten zu sammeln. Also je mehr Daten ich habe, desto mehr Geschäftschancen habe ich in der Zukunft. Und diese Daten, die werden ja auch durch die Nutzung, nehmen die ja nicht Wert ab.
Richtig, das sieht man ja, wenn man beispielsweise in Social Media Kanälen, bleiben Sie mal auf Facebook und gehen mal in Ihre Einstellungen und schauen mal nach, wie die Bewegungsprofile eigentlich ausschauen. Oder mal sich den Gag zu machen. Ich glaube, du hast es sogar schon mal gemacht, bei Amazon anzufragen, zu sagen, schickst du mal bitte rüber, was ihr alles an Daten habt. Ein Kollege hat das erzählt, der hat mir bekommen und gesagt, wenn ich einfach nichts aus dem Spiel als Verteiler nehmen, hat danach gefragt, vehement, wo die Daten herkommen. Und zwar so, wie das noch nie gehört hat.
Datenhändler sind natürlich auch so ein Thema. Also so Firmen wie Axicom sind einem nicht geläufig. Man hört eher Facebook und Co., Amazon und Alphabet und vielleicht auch noch Microsoft, vielleicht auch noch Oracle als Datenbankanbieter. Aber dann ist auch schon vorbei. Aber du hast da einen Fall angesprochen. Das könnte eine schöne Fallstudie sein, die man sich auch als Studierender mal anschauen kann. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht und habe mal bei Amazon nachgefragt, was habt ihr denn über mich gespeichert? Und dachte dann, genauso schnell, wie man ein Buch bestellt oder irgendein anderes Produkt, kriegt man dann die einem gesetzlich zustehende Auskunft eigentlich. Ja, Pustekuchen.
Das du hat warst wahrscheinlich kein Prime-Kunde, oder? Für die Daten.
Nein, das hat Monate gedauert. Und dann da war das böse Erwachen ganz hardcore-mäßig, weil ich war einer der ersten Kunden von Amazon und fand es damals total cool und spitze. Ich habe alles darüber gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wirklich, die haben auch alles von mir gespeichert. Von Clickstream-Daten, was ich jeweils geliked habe, sämtliche Kreditkarten, die ich je besessen habe, überall, wo ich mal gewohnt habe, Adressen von meinen Freundinnen und Freunden, für die ich mal Geschenke bestellt habe und so weiter und so fort. Und anhand von diesem Profil, was ich auch gekauft habe und wie sich auch meine Prosperität entwickelt hat, kann man eigentlich ein ganz genaues Persönlichkeitsprofil über mich machen. Das ist mir da erst bewusst geworden. Und dann habe ich mal versucht, die Daten, für die es zumindest keine Rechtsgrundlage mehr gibt, die man, um sie aufzuheben, von Amazon löschen zu lassen. Um es abzukürzen, Sie können sich das angucken, wenn Sie Lust haben, den Link, den blendet der Alexander Herzner bestimmt hier unten gleich ein, kann man sich angucken. Ich habe versucht, das löschen zu lassen. Es hat Jahre gedauert und ist schlussendlich bis zum luxemburgischen Präsidenten gegangen. Der hat auch Kenntnis davon genommen, der europäische Datenschutzbeauftragte und. Und das End vom Lied ist, auch heute noch ist nichts davon gelöscht. Also das ist wirklich schon bezeichnend. Selbst die Dinge, die wir eigentlich uns schon normativ fixiert haben, werden da aus meiner Sicht einfach nicht umgesetzt. Also das ist schon ganz arg heftig. Und warum hat mich das damals so aufgeregt? Das war die Zeit, wo auch Snowden an den Tag getreten ist und wirklich auch kommentiert hat, was da im Hintergrund läuft. Also spätestens seit diesen Aufklärungen weiß ja auch jeder, dass wir in unendlich großen Datenbanken ganz genau diese Dinge auch haben. Und dass wir da durchsuchbar sind, dass wir da profilierbar sind. Dann sind wir schon beim Thema Ethik und beim Thema Menschenrechte sogar. Ja, was ist denn mit meiner Privatsphäre? Was ist denn in Deutschland vor allem mit meinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das auch vom obersten Gerichtshof entsprechend auch belegt worden ist, dass wir das haben? Also da sind ja ganz große Fragezeichen. Die Amazon-Sache ist noch nicht ausgestanden, da werden wir noch ein bisschen weitermachen. Weil das einfach ein spannender Fall ist.
Also du hast ja gerade die Menschenrechte angesprochen, da haben wir ja eigentlich ein Konstrukt 1948 ins Leben gerufen, das uns Jahrhunderte gedauert hat, menschenverachtende Kriege gekostet hat, um so ein Werk zu haben, das normativ postuliert, das über Religionen und Glaubensrichtungen hinweg ein normatives Gerüst gibt, was bis heute auch das einzige Gerüst ist, egal wie man argumentiert, nicht gegenargumentieren könnten. Also wir haben ja mal gesprochen zum Thema wissenschaftliches Arbeiten, man muss also Theorien eigentlich dann negieren, also so falsifizieren, und das ist bei den Menschenrechten bisher ja noch nicht gelungen. Das heißt, das ist ein Postulat, was gelten muss und gelten kann, und da hast du die Privatsphäre angesprochen. Im Offline-Bereich relativ einfach, weil ich ganz genau weiß, wenn ich dir einen Brief schicke, da steht der Absender drauf, da steht der Empfänger drauf, und ich kann ganz genau nachdokumentieren, wo, wann, was passiert ist. Im digitalen Bereich habe ich das ja nicht. Da haben wir zwar künstliche Intelligenz und Algorithmen hinterlaufen, und ich habe sogar eine Agentur, also eine zentrale Intelligenzagentur, die sich damit den Daten beschäftigt. Die sich damit den Daten, du hast es noch angesprochen, die sich damit diesem Thema beschäftigt, aber ich habe keine Selbstbestimmung mehr, was mit meinen Daten passiert, welche Daten ich annehme, geschweige denn auch, welche Rechte ich unbewusst vielleicht einfach abgebe. Ich habe ein ähnliches Experiment gemacht. Ich habe eine lokale Tageszeitung, die hunderte von Cookies jetzt einblendet und die ich akzeptieren muss dank der DSGVO. Das ist ja dann sozusagen die Umsetzung des normativen Rahmens auf eine legale Rechtsstruktur runter. Und wenn ich mich weigere, diese Häkchen anzuklicken, kriege ich die Inhalte. Also das Erpressung wäre das sozusagen richtig. Das heißt, muss ich jetzt meine mir zugestandenen Menschenrechte aufgeben, um einen Beitrag auf eine Homepage lesen zu können?
Gut, da muss man noch ein bisschen differenzieren, aber du hast im Endeffekt mit der Grundfrage komplett recht. Wenn ich eine Litfaßsäule habe, dann guckt mich auch niemand an, hat er das jetzt angeschaut, und das muss er dafür unterschreiben, dass er angeschaut hat, weil das ist ja fast wie eine Unterschrift. Mhm. Wenn du da mit deiner IP-Adresse kenntlich unterwegs bist, dann kann man deinem Telefonanschluss oder deinem Handy oder was auch immer zuordnen, ja, das hat jetzt gerade Alexander Herzner angeguckt, und zwar so lang, und dann hat er da drauf geklickt, und gleichzeitig hat er auch noch, wenn man die ganzen anderen Tracking-Geschichten sich anschaut, hat er auch noch ein paar andere Seiten offen gehabt, und aus dem kann ich ein schönes Profil bilden, um ihm was zu verkaufen.
Richtig.
Super. Klar. Das ist jetzt noch nicht, sage ich mal, massiv menschenrechtsfragwürdig, solange ich das informiert und wirklich mit einer Freiwilligkeit tue, dass ich sage, ja, um das zu erreichen, möchte ich das auch wirklich machen. Aber wir sind ja momentan so unterwegs, wie du richtig sagst, ich habe ja gar keine Alternative. Wir können ja gar nicht entscheiden, ob wir das so machen wollen oder anders. Da bräuchte ich ein Paywall, da muss ich dafür bezahlen können, dass ich nicht getrackt werde. Aber selbst wenn ich bezahle, werde ich ja meistens auch getrackt und die Sachen werden nicht gut. Also das ist schon aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Das ist eigentlich so eine Pseudo-Normativität, die wir da aufgebaut haben. Da gibt es diese Datenschutzgrundverordnung, und damit man ihr gerecht wird, macht man ein Bildchen vorne hin und alle müssen okay klicken. Dann kann ich es mir gleich ganz sparen. Weil ich brauche die Wahlfreiheit. Menschen brauchen Wahlfreiheit, damit sie sich wirklich entscheiden können. Das ist ja wie in der Politik. Da kann ich mein Kreuzchen auch da machen, wo ich will. Und keiner guckt mir über die Schultern.
Also sprechen wir eigentlich in der Digitalisierung nicht mehr, dass wir mehr Freiheitsgrade gewonnen haben, sondern wir haben uns eigentlich eine Pseudo-Freiheit geschaffen, in der wir die immer weniger Wahlmöglichkeiten bei mehr Wahloptionen haben.
Das ist richtig beschrieben. Allerdings haben wir ja auch, also ich bin froh, dass wir eben auch die Möglichkeit, Dinge wieder zu verändern. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach merken, okay, da lässt sich viel Geld damit verdienen, und deswegen streamlinen wir Menschen genau so, dass, sage ich mal, die Erträge maximiert werden. Das ist ja bei uns gerade nicht der Fall. Du hast selber die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Das ist eins der besten Beispiele, wo man sieht, okay, es hat sich etwas entwickelt in dieser digitalen Welt, und da hat sich etwas angeschlichen, wo wir genau drauf geschaut haben, wo wir verglichen haben, in dem Fall mit der Menschenrechtscharta, wo es auch drin steht, sondern mit der EU-Grundrechtscharta, unser Recht auf Privatsphäre. Und was bedeutet denn das? Wie müssen wir denn mit Daten umgehen, dass wirklich dieses Grundrecht auch gewahrt bleibt? Und dann hat man sich politisch wieder hingesetzt und sich gesagt, lass uns da einen normativen Rahmen schaffen, der uns diese Grundüberlegung, durch die Sachsen-Kriege und sonst was ausgefordert haben, die wir uns entsprechend als Errungenschaft zu implementieren, dass wir die nicht überhaupt haben, die Daten politisch ausverhandelt. Jetzt haben wir die. Und das frage ich mich oft, ob die Menschen überhaupt verstehen, was es da geht. Das ist keine Gängelei. Das ist ein Versuch, eben genau diese Fragezeichen, die man mit der Datensammelei hat, entsprechend auszuschalten und uns diese Grundrechte zu sichern.
Weil jetzt mit den Grundrechten, gerade in der Digitalisierung, haben wir ein weiteres Problem. Du hast vorhin zwei, drei Schlagworte genannt. Einerseits natürlich die ewige Datensammelei, wo wir natürlich sehr viele Korrelationen ableiten können, was im Big Data kein Problem ist. An anderer Stelle haben wir mal erklärt, was der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ist, weil das bleibt uns Gott sei Dank auch in der Big Data soweit erspart, dass eben Korrelationen gebildet werden können, aber es noch keine Kausalitäten braucht. Das heißt, am Ende des Tages muss ein Mensch dahinter sitzen, der die Grundmuster und die Strukturen dahinter dann auch entsprechend deuten kann. Ein zweites Problem, was ich aber in dem ganzen Thema sehe, ist, dass jetzt die ganze Digitalisierung algorithmus getrieben ist. Im Grunde binär. Eins und Null. Wir Menschen sind aber wesentlich mehr als Einsen und Null. Ist das der Grund, warum wir eine Ethik brauchen?
Ja, das ist mit einer Begründung, warum wir darüber diskutieren müssen, weil du sprichst da ja im Endeffekt in den Bereich der Philosophie und der Theologie mit rein. Das ist eine weltanschauliche Frage. Also die wenigsten reflektieren ja ihre eigene Weltanschauung, wissen nicht, was sie warum glauben und wie das zustande kam, sondern sie glauben es halt einfach. Und wenn man sich jetzt aber mit dem beschäftigt und sich überlegt, Mensch, was passiert denn in dieser Digitalisierung eigentlich? Ja, da passiert ja nichts anderes, dass ich etwas Analoges reduziere und mit Nullen und Einsen abbilde. Und diesen Schritt der Reduktion zu verstehen, das ist ganz wichtig. Diese Reduktion bedeutet eigentlich, dass ich in einem naturalistischen Weltbild unterwegs bin, wo ich wirklich alles berechnen kann. Aber wir sind ja gerade so als Menschen, das macht uns ja aus, dass wir nicht alles berechnen können. Dass wir auch Metaphysiker, nicht nur Physiker, dass wir diese Fragen klären, dass wir verschiedene Zugänge zur Welt haben und die uns auch selbst zugestehen wollen. Du darfst glauben, was du willst, ich mag glauben, was ich will. Und wer da vorbeiläuft, der darf auch was glauben. Das ist nicht nur der Kant, der da relevant ist. Diese ganzen Geschichten.
Habe ich mir jetzt bei dir schon fast gedacht.
Ja, der Punkt ist ja, wir stehen ja in der Gefahr, dieses reduktionistische Weltbild als normal zu betrachten, durch diese Digitalisierung. Aber wofür ich plädiere, ist einfach, dass wir diese Vielfalt behalten. Dass wir die Vielfalt behalten in den Zugängen zur Welt und gleichzeitig auch die Hoheit des Menschen, selbst entscheiden zu können, in welchem Kontext er was, wem, wie, warum preisgibt. Und auch was er glauben möchte und wie er sich verhalten möchte.
Das ging ja dann eher nach Habermas, Diskursethik und der Pluralismus von Werten.
Das geht in die Diskursethik rein, aber der Pluralismus der Werte, das ist das Stichwort, das ist das Allerwichtigste, was wir da sichern müssen. Und es hat auch was mit dieser Hoheit zu tun und mit dieser Würde. Also ich bin der Meinung, wir sollten, und das wäre dann eine Gesetzesinitiative, die man auch auf den Weg bringen müsste, wir sollten dafür sorgen, dass Menschen keinen Nachteil erleiden, wenn sie sagen, ich will nicht mit einem Android-Handy oder mit einem iPhone rumlaufen, will aber trotzdem an dieser Gesellschaft vollumfänglich teilnehmen. Ich will nicht meine Daten in irgendeinem Konto hinterlegen, nur weil ich online einkaufen will, sondern ich will auch einkaufen können, wenn ich meinetwegen meine Adresse hinterlasse und dann wird aber nichts mehr gespeichert. Also wir müssen wirklich, oder auch in den Bildungsbereich, ich will nicht alles per Gamification und nur online machen müssen, sondern ich will auch eine Option haben, dem Alexander zu begegnen oder dem Harald oder wem auch immer. Und diese Wahlfreiheit, die haben wir noch nicht geschaffen. Momentan ist hyped alles mit, oh, wir müssen alles voll digitalisieren. Aber diese, noch würde ich mal sagen, ist es eine Minderheit, die sich dem entziehen will, die wird noch gar nicht bedient. Und ich behaupte, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir digitalisierungsfreie Räume schaffen, wo wir wirklich komplett unbeobachtet und ohne diese 0 und 1 Geschichte in unser Leben leben können. Beleuchtet ja Grauzonen und versucht herauszufinden, welche Wertvorstellungen, welche Moral ist als gut zu bezeichnen oder als schlecht zu bezeichnen.
Ethik wäre wahrscheinlich einfacher zu verstehen, wenn sie digital wäre. Ne?
Genau, so stellen sich das diese Evangelizer aus der Digitalisierung ja vor. Ich kann Ethik programmieren und mit Algorithmen entscheide dann, was sehe ich das Auto, wenn es umfahren soll oder nicht. Völliger Quatsch. Also, es gibt keine digitale Ethik. Und jeder, der von digitaler Ethik spricht, offenbart, dass er von Ethik keine Ahnung hat. Es gibt eine Ethik der Digitalisierung. Es gibt eine Digitalisierungsethik. Das ist eine ganz normale Bereichsethik, wie auch die
Tierethik, Medizinethik.
Oder Unternehmensethik. Oder was du jetzt genannt hast.
Genau.
Also da muss man schon mal einhaken. Und dann ist die zweite Frage, ja gut, was müssen wir denn eigentlich noch groß aushandeln? Weil ich habe den Eindruck, dass wir ganz viele scheinbar Novitäten haben, die Nicht-Fachleute hier mit reinschmeißen und sagen, Mensch, ich habe euch jetzt eine Liste von Werten entwickelt und an die müsst ihr euch alle halten und dann ist die Welt in Ordnung. Jetzt ist es unterirdisch, weil der Gag ist, Sie als Studierende, Sie müssen ja verstehen, wie Weltanschauung funktioniert, wie Normen zustande kommen, wie Ihre eigenen Wertvorstellungen zustande kommen und in welchem normativen Rahmen, welche Segnungen wir momentan entsprechend haben und erleben. Also die UN-Charta der Menschenrechte ist das Normalste der Welt, das muss man dozieren. Auch im Robotikstudiengang und im künstlichen Intelligenz und was auch immer. Die EU-Grundrechtscharta, unser Grundgesetz, unsere bayerische Verfassung beispielsweise. Das sind Dinge, die wir einfach als gegeben nehmen müssen und dann die Frage stellen müssen, wie können wir die jetzt auf diese ganzen Fragestellungen anwenden. Dann kommt man auch automatisch auf die richtigen Fragen, die man dann braucht, wenn man sich mit Robotik, künstlicher Intelligenz, autonomes Fahren und so weiter beschäftigt. Weil es ist nämlich nicht die Frage, wie muss ich den Algorithmus programmieren, dass er die richtige Person umfährt, sondern es ist die Frage, wie schaffen wir ein geschlossenes System, dass es überhaupt nie zu dieser Entscheidung kommen muss in dem digitalen Bereich. Und dann sind wir bei einem ganz anderen Forschungsansatz, bei einem ganz anderen Industrieansatz. Das heißt, wir überlegen uns dann, wie kann man ein geschlossenes System schaffen, wo alle Fahrzeuge automatisiert fahren. Autonom ist es nicht. Automatisiertes Fahren wird es. Und schon geht man in eine ganz andere Richtung als ja, Feldwald-Wiesenethik mal schnell irgendwie mit ein paar Buzzwords reinzuhauen.
Und dann sind wir eigentlich nochmal in einem ganz anderen Thema drin, nämlich in der Systematik oder in der Systemtheorie, wo es ja um die Beherrschung und um eine Ethik in komplexen Systemen, nicht bei komplizierten Problemen. Also zwischen Kompliziertheit und Komplexheit ist ein Unterschied.
Da ist ein wesentlicher Unterschied.
Und den, glaube ich, müssen wir das nächste Mal
besprechen. Den besprechen wir das nächste Mal. Das ist übrigens ein sehr spannender Unterschied, weil da versteht man auch endlich, warum vielleicht mal ein Flugzeug doch nicht mehr funktioniert, obwohl ja alles richtig gebaut worden ist und die Algorithmen alle stimmen.
Genau. So, und in dieser Komplexheit, in der Komplexität an sich, hier die richtigen Werte zu finden, die wir ja gar nicht mehr suchen müssen, weil sie ja eigentlich ja schon da sind, ist, glaube ich, so die Grunderkenntnis, die wir haben. Und der Rest findet ihr dann in der entsprechenden Literatur, wo wir sagen können, welche Werte, welche Grundrechte und welche Theorien werden dann entsprechend zugrunde gelegt.
Genau. Also hier ist es auch wieder, wo muss ich suchen, was gibt es schon? Das ist das Grundwissen, das Sie als Studierende auch mitnehmen müssen. Und da nehmen wir Sie ja an die Hand. Und dann gilt es richtig zu beurteilen. Und Urteil, da sind Sie immer selbst gefragt. Das sollte Ihnen kein Google, Amazon oder sonst jemand erklären, wie Sie zu urteilen haben. Sondern das ist Ihre Hoheit und macht Ihre Würde aus.
Bis dahin, zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles klar. Ciao, bis dann.
Thank you for listening the podcast. We hope you enjoy the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.